auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fuldaer Zeitung.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast auf Zeile. Mein Name ist Daniela Petersen und mir gegenüber sitzt
Markus Lotz. Hallo.
Ja, Markus, du hast einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Besseres Flair durch weniger Verkehr. Mhm. Es geht dabei um die Löhrstraße. Was ist denn da geplant?
Die Löhrstraße soll zumindest zeitweise zur Einbahnstraße werden. Das bedeutet zur stadtauswärtigen Einbahnstraße, also Verkehr geht nur noch stadtauswärts, stadteinwärts kannst du dann da nicht mehr reinfahren.
Das ist aber doch eine Fahrtrichtung, die sowieso viel mehr genutzt wird als die andere, oder? So habe ich den Eindruck zumindest.
Richtig. Also ich hatte auch nochmal Kontakt mit der Stadt, mit Johannes Heller. Der hat mir auch nochmal erklärt, dass die Zufahrt in die Löhrstraße ist ja momentan nur stadteinwärts, nur von Schildeckstraße möglich. Und diese Zufahrt soll dann, wenn die Einbahnstraße kommt, auch gesperrt werden.
Also wenn man von der Frankfurter Straße aus kommt, darf man nicht geradeaus über die Kreuzung in die Löhrstraße fahren. Das war jetzt schon nicht so, ne?
Genau, sowieso.
Wie kam es denn zu der Idee, dass man sagt, wir machen aus der Löhrstraße eine Einbahnstraße?
Die Idee ist nicht ganz neu. Die geisterte schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres so umher. Ursprünglich stammt die von der IG Löhrstraße. Also es ist ein Zusammenschluss aus Menschen, die da eben wohnen. Und ich hatte gesprochen mit dem Thorsten Mager, das ist so eine Art Sprecher der IG, und der hat mir erzählt, es wäre so im Trio entstanden. Also er zusammen mit dem Peter Hügel vom Stadtmarketing und der Edi Leib vom City Marketing haben sich überlegt, wie kann man denn die Aufenthaltsqualität in der Löhrstraße verbessern? Und dann ist man darauf gekommen, dass man da eine Einbahnstraße draus machen könnte.
Weil dann nicht so viele Autos mehr in beide Richtungen fahren.
Richtig, also die Frequenz ein bisschen runterfahren, weil er mir auch erzählt hat, die Autos, die fahren halt häufig zu schnell. Oder es gibt
ja auch diese Poser, ne? Die dann so lang fahren.
Die Autoposer, die offensichtlich meinte er gerne mal da lang fahren, weil sie da gut gesehen werden und da so ihre Ründchen drehen und den Motor aufheulen lassen. Also das wäre ein Problem. Mhm. Oder eben, dass es halt häufiger mal zu einem Stau kommt, wenn jetzt auf der einen Seite ein LKW unterwegs ist und auf der anderen Seite hast du dann ein SUV und dann geht halt das Hubkonzert los.
Genau, und da sitzt man dann irgendwo in der Kaffeerösterei, will seinen Kaffee trinken und hört dann nur noch das Hubkonzert.
Genau, also dass das Flair dadurch dann ziemlich im Eimer ist.
Ja, welche Probleme haben denn die Anliegerinnen und Anlieger? Du hast schon gesagt, dass es zum einen kommt es da zu Verkehrsbegegnungen, die irgendwie schwieriger zu lösen sind. Die Aufenthaltsqualität ist besser mit einer Einbahnstraße. Aber bringt es denn noch mehr Vorteile?
Also das ist erstmal der Kern des Ganzen, dass man sagt, wenn man den Verkehr in diesem Schritt jetzt erstmal reduziert, dann steigt die Aufenthaltsqualität dadurch, dass man jetzt gerade, wenn jetzt Frühling, Sommer wird, dass man sich dann halt auch gerne mal raussetzt und dass das dann halt wesentlich entspannter ist, wenn der Verkehr nur in eine Richtung fließt und dass es eben insgesamt dadurch ruhiger wird, dass nicht mehr so viele Autos da durchfahren und es dann zu diesen Hubkonzerten kommt.
Eine Sache haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Es ist ja kein finales Konzept. Es soll jetzt nicht endgültig sein, sondern es ist erstmal befristet.
Genau, weil man halt sich überlegt hat, wir wollen erstmal schauen, wie das ankommt. Also grundsätzlich ist es so, dass innerhalb dieser IG schon gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Also manche sehen das auch nicht so, dass das jetzt notwendig wäre. Aber Herr Mager meinte schon, dass die überwiegende Mehrheit ist schon sehr offen für diesen Vorschlag. Deswegen wird das jetzt auch ausprobiert. Aber man muss natürlich schauen, wie ist es denn tatsächlich, wenn man das umsetzt. Das heißt, man möchte dann erstmal gucken, wie funktioniert das, wie wird das so angenommen, wie ist denn dann wirklich dieses Flair, wenn man es dann wirklich gefühlt hat. Das bedeutet, das Projekt ist aus diesem Grund erstmal für ungefähr 1 bis 2 Jahre befristet, dass man dann ein bisschen Zeit hat und dann soll es eine umfassende Befragung geben von Menschen, die betroffen sind, das heißt die Anliegerinnen und Anlieger direkt von der Löhrstraße, aber auch von den, ich sag mal, kleineren Sträßchen, die da in der unmittelbaren Umgebung sind, weil die natürlich auch betroffen sind. Die sollen gefragt werden, wie sieht es denn aus, findet ihr das gut, könnte man eventuell noch einen Schritt weitergehen? Und wenn man das dann hat, kann die EG mit diesen gesammelten Meinungen zur Stadt gehen und dann kann man schauen, was daraus wird.
Der Nachteil von so einer Regelung könnte ja sein, dass noch weniger los ist in der Löhrstraße. Also die Löhrstraße liegt ja so ein bisschen am Rand der Innenstadt und muss sowieso immer ein bisschen mit Aktionen darum kämpfen, dass die Leute auch dorthin kommen. Wenn jetzt dort nicht mehr so der Verkehr fährt, dann könnte das ja auch Nachteile haben.
Genau, das sind solche Sachen, die lassen sich halt im Vorhinein nicht so punktgenau prognostizieren. Deswegen probiert man es ja aus. Ein Grundgedanke ist eben auch, dass man sagt, man möchte so ein bisschen das kulturelle Leben fördern. Dass man sagt, okay, man hat ein bisschen mehr Raum für solche kleineren Veranstaltungen oder Plätze, die dann auch wieder Frequenz bringen.
Ist das denn so ein erster Schritt in Richtung Fußgängerzone?
Das ist tatsächlich denkbar, weil es ja die konsequente Fortsetzung davon wäre. Man möchte weniger Verkehr. Es gibt auch viele, die sich da gar keine Autos wünschen. Also die dann sagen, wir hätten gerne eine Fußgängerzone, damit man dann auch wirklich alle positiven Effekte, die man durch eine Einbahnstraße generieren würde, dann nochmal stärker dadurch hat, dass da wirklich gar keine Autos mehr fahren. Das ist eine Überlegung. Aber man muss auch sehen, wie das jetzt umzusetzen ist. Ist dann auch die Frage, gibt es da bauliche Veränderungen, die notwendig sind? Also Johannes Heller von der Stadt hat mir gesagt, das ist ja jetzt relativ einfach, das umzusetzen, diese Einbahnstraße. Wenn das allerdings zu einer Fußgängerzone werden würde, dann müsste man wirklich also viel komplexere Probleme lösen. Also da geht es dann um das Thema Rettungswege und Müllentsorgung oder eben die Erreichbarkeit von verschiedenen öffentlichen Einrichtungen, wie jetzt zum Beispiel Seniorenheim oder so.
Ja, beim Stichwort Fußgängerzone fällt mir immer auch die Friedrichstraße ein. Da ist ja auch immer wieder in der Diskussion, dass diese Straße zu einer Fußgängerzone werden soll. Aber manche sagen, nee, das wollen wir nicht, weil dann eben weniger Verkehr ist. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die sagen, wir hätten gern eine komplett autofreie Innenstadt. Das gibt es ja auch. Wie ist es da? Ist Herr Mager denn für eine autofreie Innenstadt auch?
Also Herr Mager persönlich steht diesem Gedanken positiv gegenüber und auch einige aus der IG stehen der grundsätzlichen Idee, dass die Innenstadt autofrei wird, auch positiv gegenüber. Aber ist jetzt nicht so, als würde die IG das irgendwie fordern oder jetzt direkt anstreben, sondern davon ist jetzt gar nicht die Rede, sondern es geht wirklich erstmal darum, die Einbahnstraße jetzt dahin zu bringen und dann zu gucken, wie läuft das.
Ja, ich glaube, sinnvoll ist ja auch mal so eine gesunde Mischung aus Fußgängerzone und auch aus Zonen, wo auch Autos hinfahren können. Weil wenn man das alles autofrei machen würde, besteht ja schon die Gefahr, dass es dass die Innenstädte noch mehr aussterben, dass noch mehr auf der grünen Wiese einkaufen und weil sie eben dort ihr Auto leicht parken können.
Ja, ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Und wenn man die Nachteile, also die schlechtere Erreichbarkeit, sage ich jetzt mal, dadurch ausgleicht, dass man zum Beispiel viel mehr kulturelle Angebote schafft, die dann eben auch Leute interessieren, die da nicht mit dem Auto durchfahren können und das dann wieder Frequenz bringt und das sozusagen ein bisschen ausgleicht, kann das, finde ich, schon ein sehr gutes Konzept sein. Aber das würde ich auch, wenn ich jetzt die EG wäre, das muss man halt schrittweise ausprobieren, testen, weil gegen den Bürgerwillen, sage ich jetzt mal, kannst du sowas sowieso nicht durchdrücken. Aber wenn man halt merkt, jeder einzelne Schritt findet mehrheitlich Anklang, dann spricht ja nichts dagegen.
Wie sieht denn jetzt die Umsetzung konkret aus? Wie geht's jetzt weiter? Und wann geht's los?
Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Es soll jetzt nach den Osterferien umgesetzt werden. So dass man jetzt von der IG war auf Facebook zu lesen, dass das dann mit dem Mai kommen soll. Und dann läuft diese Frist von 1 bis 2 Jahren. Genau getaktet ist das ja auch noch nicht. Und so ungefähr nach 1 bis 2 Jahren gibt es dann diese Umfrage und dann muss man einfach gucken, wie es weitergeht. Also das ist zeitlich gibt es ja jetzt keinen so festen Rahmen.
Wie ist es denn generell? Also ich wohne jetzt in einer Straße und finde, da wäre eine Einbahnstraße ganz schön. Und da gehe ich jetzt zur Polizei oder da gehe ich zur Stadt und sage, ich hätte da jetzt gerne Einbahnstraße oder wie genau läuft sowas ab?
Tja, das ist eine gute Frage. Also natürlich ist es nicht so, dass das jetzt die Idee von einer Einzelperson ist, sondern die grundsätzliche Frage, wie man da die Lebensqualität und die Aufenthaltsqualität verbessern kann, die Frage stellt sich ja schon sehr, sehr lange. Du hast ja auch gesagt, in anderen Gegenden in Fulda stellen sich diese Fragen auch. Das heißt, diese Forderungen sind ja häufig Ausfluss eines längeren Denkprozesses wirklich vieler Menschen. Und dann muss man sich eben zusammensetzen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, da ist jetzt nicht nur die IG Löhrstraße beteiligt, sondern eben auch das Stadtmarketing, das Citymarketing, also die Stadt Fulda sowieso. Das heißt, man muss sich dann eben an einen Tisch setzen und darüber reden und dann wird sowas umgesetzt. Aber dass du jetzt sagst, hier, ich möchte hier bei mir auch bitte eine Einbahnstraße, das hat eher wenige Erfolgschancen, würde ich sagen.
Ich krieg sogar eine Einbahnstraße, also ich nicht, aber da, wo ich wohne, soll auch eine Einbahnstraße entstehen, weil dort sowieso die Kanäle neu gemacht werden. Mhm. Und bislang gibt es halt zwei Bürgersteige auf beiden Seiten, die aber zu schmal sind. Die entsprechen nicht mehr den Voraussetzungen, mhm, den heutigen. Und da ist es jetzt so, dass der Bürgersteig auf eine Seite versetzt wird und die Verkehrsführung wird dann wahrscheinlich zur Einbahnstraße. Da gab es auch eine Bürgerversammlung, wo darüber abgestimmt wurde, ob wir diese Version wollen oder eine andere.
Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der in der Löhrstraße so mit in die Betrachtung eingeflossen ist, solche baulichen Veränderungen, dass man sagt, wenn man schon irgendwas an der Verkehrsführung ändern möchte, dann macht man das möglichst in einem Rutsch mit baulichen Veränderungen. Herr Mager hat mir dann auch erzählt, dass zum Beispiel, wenn jetzt irgendwelche Stellen in der Stadt gepflastert sind, dann senkt sich das ja mit der Zeit ab und muss erneuert werden, dass man dann vielleicht guckt, dass wenn man irgendwann vielleicht eine Fußgängerzone haben möchte, dass man das vielleicht zeitlich dann passend macht mit dieser Erneuerung. Aber das, wie gesagt, das muss man sehen.
Ja, du hast gesagt, nach dieser Testphase wird es eine Befragung geben. Mhm. Was hältst du denn von dieser Idee?
Ich finde die Idee sehr gut. Also ich bin generell ein großer Freund von dem Gedanken autofreie Innenstädte, weil ich schon glaube, also wenn, was man so mitbekommt aus dem Ausland, ich weiß nicht, ob du diese Bilder kennst aus Frankreich, da wird manchmal so gegenübergestellt, wie sehen Teile der Innenstädte, wie haben die vor 10 Jahren ausgesehen und jetzt. Und es sieht einfach schon auf den Bildern viel, viel schöner aus und es sieht auch belebt aus. Und ich glaube, wenn du die richtigen Angebote schaffst für die Menschen, dann leidet darunter die Frequenz nicht, sondern im Gegenteil, zieht sogar mehr Menschen in die Innenstädte und du sparst dir wirklich diesen ganzen Lärm, wenn du mal wieder dich irgendwo durchquetschen willst und dann kommt es zu Staus. Du musst halt gucken, dass du dann noch die Infrastruktur drumherum schaffst. Ne? Also wenn du dann drumherum keine Parkplätze zum Beispiel schaffst, dann...
Oder kein öffentlicher Nahverkehr so ist, dass man da gut
hinkommt. Richtig. Also da hängt viel dran. Wie siehst du das denn?
Also prinzipiell finde ich es auch eine schöne Idee, aber ich sehe schon auch die Gefahr, dass gerade bei so einer Löhrstraße, dass man sich so ein bisschen abhängt. Ich habe mal vor Jahren eine Geschichte gemacht zum Thema Friedrichstraße und da gab es wirklich auch Läden dort, die gesagt haben, nee, wir wollen das auf gar keinen Fall. Wir haben so viele Fahrkundschaft, ja, die hier direkt vor unserem Haus parken können und das ist uns schon auch noch wichtig. Und wenn die nicht mehr kommen, wenn die jetzt die und die Wege fahren, dann kommen die nicht mehr bei uns vorbei. Mhm. Also die Gefahr besteht schon, zumal es ja auch auf der grünen Wiese sehr viele andere Angebote gibt. Mhm. Also ich glaube, ein Punkt ist, dass man kulturelle Angebote schafft, wie du gesagt hast, dass man vielleicht auch andere Angebote noch schafft, warum man in die Stadt fährt, vielleicht Restaurants und so weiter, vielleicht auch so ein Konzept, dass man so eine richtige Food Hall hat, ja, wie das in den USA manchmal ist, dass es einen Grund gibt, warum ich in die Innenstadt gehe. Weil nur die Läden allein sind oft kein Grund mehr, weil wenn ich was suche, ich finde es mit 2 Klicks im Internet leider viel, viel schneller als beim Einzelhändler vor Ort, der es dann im Zweifelsfall nicht hat. Also Innenstädte müssen sich schon überlegen, was können wir dagegen setzen und wo sind unsere Stärken? Und die sind halt in den Gemeinschaftsmomenten vielleicht, ja. Und die sind natürlich schöner, wenn da kein Auto daherfährt.
Ja, absolut. Aber ich glaube auch, dass es... Wenn du es umsetzen möchtest, dann musst du eben all diese Faktoren bedenken. Und deswegen ist es auch, finde ich, gut und richtig, dass die sich im Fall von der Löhrstraße wirklich alle zusammengesetzt haben und das erörtert haben.
Ja, wir sind gespannt, was dabei rauskommt und ob es bei der Einbahnstraße bleibt. Mhm. Danke, dass du uns das erzählt hast. Du hast aber noch ein zweites Thema mitgebracht. Du warst nämlich auch wieder im Gericht gewesen. Und das finde ich ja immer die spannendsten Themen, die du so erzählen kannst oder die wir so besprechen können. In der Überschrift war die Rede von Gummibärchen. Was war denn da los?
Genau, es ging unter anderem um Gummibärchen, aber um die Geschichte von Anfang an zu erzählen, auf der Anklagebank saß ein 28-Jähriger aus Fulda, dem, und das ist jetzt schon ein bisschen außergewöhnlich, in insgesamt 52 Fällen Straftaten vorgeworfen wurden. Darunter schwerer Raub und Körperverletzung, aber hauptsächlich geht es um zahlreiche Diebstähle in der Region. Das bedeutet, hat Fulda betroffen, Kühnzell, Bachrhein, Großenlüder, Edelzell, Bronzell, Petersberg, Lenartz und so weiter und so fort.
Also und er hat Gummibärchen geklaut?
Er hat unter anderem Gummibärchen geklaut. Also er hat so ziemlich alles geklaut. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er schon bevor diese Serie losging, kein unbeschriebenes Blatt war. Das bedeutet, er ist am 10. Oktober 2022 ist er aus der JVA rausgekommen, weil er zuvor eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten abgesessen hat. Und dann hat es ganze, soll es ganze 11 Tage gedauert haben, bis er dann den ersten Einbruch, was in dem Fall begangen hat. Da ist er dann, hat dann die Gelegenheit, soll er die Gelegenheit genutzt haben und ist durch ein offenes Fenster einer Wohnung eingestiegen, wo er dann eine Geldbörse gestohlen haben soll. Damit fing das an und setzte sich dann fort. Und teilweise war die Frequenz wirklich so, dass innerhalb weniger Tage mehrere Einbrüche passiert sind. Und das hat die Telekom betroffen, das hat Hessen Mobil betroffen in Fulda. Also
aber was gibt es denn bitte bei der Telekom zu holen?
Die Frage ist, was denken solche Leute, was es da zu holen gibt? Also ich würde mal schätzen, dass es solche Leute dann auf so technischen Kram abgesehen haben. Also ich glaube, man könnte sich denken, bei der Telekom, da liegen bestimmt Smartphones rum und Laptops und so ein Kram. War aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die bei der Telekom leer ausgegangen, obwohl sie da mehrere Räume durchsucht haben.
Sie? Es waren das mehrere
Täter? In manchen Fällen ist auch noch eine zweite Person beschuldigt, also ein Komplize, gegen den aber nochmal ein gesondertes Verfahren läuft. Aber hauptsächlich soll der 28-jährige Angeklagte das gewesen sein. Das heißt, er ist bei Firmen in die Büros, soll er eingebrochen sein. Ihm werden Wohnungseinbrüche vorgeworfen. Er soll aber auch für ganze Diebstahlserien verantwortlich sein. Also mit Serie meine ich jetzt, dass in Großenlüder zum Beispiel, dann an einem Tag sind 7, 8 solcher Fälle passiert.
Ja, wenn man schon mal dahin fährt, dann muss es sich auch
dann
lohnen.
Dann muss es sich lohnen, genau. Und häufig hat es sich ja auch nicht gelohnt, weil es beim Versuch geblieben ist. Aber mich hat tatsächlich überrascht, wie leichtes Spiel der da manchmal hatte.
Weil wie ist er denn vorgegangen?
Der hat Autotüren aufgemacht. Das ist
es aufgemacht? Eigentlich
schon. Ja, weil offensichtlich ganz viele Menschen ihre Autotüren nicht verschließen.
Okay.
Also er hat aus ganz vielen unverschlossenen PKWs hat er diverse Dinge mitgenommen.
Das finde ich jetzt total ungewöhnlich. Ich schließe mein Auto immer ab.
Ich auch, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute sich sagen, ach Gott, ich bin hier auf dem Dorf, hier kommt eh keiner vorbei, ich schließe das jetzt nicht zu, auch wenn es nur ein kurzer Handgriff ist.
Ja, stimmt. Auf dem Dorf ist es ja auch manchmal so, dass Haustüren nicht abgeschlossen werden.
Oder das, oder eben Fenster einfach stundenlang offen gelassen werden. Das,
ja. Ja, ich hatte ja neulich einen Polizisten da, der so Einbruchsschutz macht. Mhm. Und der hat sich mein Haus angeguckt und hat geguckt, wo könnte denn jetzt hier jemand einsteigen? Und da kommt ja immer ein gekipptes Fenster, ist ein offenes Fenster und solche Sachen. Also dann, da gibt es einfach viele Möglichkeiten, wie man einsteigen kann. Also mit einem gekippten Fenster machst du einen Ruck, dann ist man drin. Das dauert keine.
Richtig.
Das dauert wenige Sekunden. Und wenn es dann noch gar nicht verschlossen ist, dann dürfte es auch schwierig werden mit dem Versicherungsschutz wahrscheinlich.
Ja, und ich denke mir, also ich kenne, glaube ich, niemanden, der nicht einfach mal ein Fenster schräg unbeobachtet lässt. Das ist einfach im Alltag so drin. Und auch bei dem ersten Fall, von dem ich gerade erzählt habe, da war es so, da wurde dann das Bad gelüftet. Und da war das Fenster da einfach sperrangelweit offen, aber wer rechnet denn damit, dass da dann jemand einsteigt?
Aber waren die Personen denn zu Hause?
Die waren teilweise zu Hause, also teilweise hat er sich dann auch, wurde er überrascht und dann hat er sich, wie man sich das vorstellt, bei einem überraschten Einbrecher hinter die Tür gestellt.
Gott.
Und hat dann die Flucht ergriffen, wurde dann teilweise noch, also soll, ne, sind ja alles nur Annahmen, aber so stand es in der Anklageschrift. Und ja, Aber unkomplizierter war das, wie gesagt, bei den ganzen Fahrzeugen, die häufig nicht verschlossen waren. Manche wurden dann auch mit einem Schlag gegen die Fensterscheibe geöffnet, aber viele unverschlossen. Und jetzt kommen wir zu den Gummibärchen. Geklaut wurden neben dem Klassiker, also die Geldbörse, Smartphones, Laptops, was man halt so hat, alles Mögliche. Also ich hatte im Text geschrieben, der hat... soll ein Fernglas gestohlen haben, Aschenbecher, eine UV-Lampe, Nachtsichtgerät, sogar Pfanddosen, kleinste Geldbeträge, also da ist teilweise ein Euro weggekommen und eben auch Gummibärchen.
Man hört ja immer so bei so Leuten, die sagen, ach was, bei mir gibt es ja nichts zu holen. Das widerspricht dem ja. Also es kommt immer darauf an, was glaubt denn ein Einbrecher holen zu können. Ne? Also man sieht im Haus ja auch nicht an, was drin ist, aber... Im Zweifelsfall steigt dann jemand doch ein und bricht ein. Und das ist ja ein sehr traumatisches Erlebnis zum Teil für die Opfer.
Ja, und also erstens das steht, glaube ich, im Vordergrund, dieses traumatische Erlebnis, dass man sich dann auch nicht mehr sicher fühlt in den eigenen vier Wänden und sehr verunsichert ist. Natürlich kann auch sehr hoher Sachschaden entstehen, der da teilweise im fünfstelligen Bereich lag bei den Wohnungseinbrüchen. Und ich glaube auch, dass die Ausgangsthese gar nicht stimmt. Also dieses bei mir gibt es nichts zu holen. Das kann eigentlich nur jemand sagen, der jetzt kein halbwegs aktuelles Smartphone besitzt. Das allein reicht schon. Und ich meine, wenn da jemand 3 Euro sieht und mitnimmt, dann die hat jeder zu Hause. Also, ja.
Was hat er denn zur Tat gesagt? Hat er es zugegeben? Oder schweigt er?
Er hat... Während des Prozessauftaktes hat er gesagt, er will erstmal keine Angaben machen. Es gab vorher noch, passiert ja manchmal, dass man dann sagt, hier so und so sieht der Fall aus, können wir nicht eine Verständigung erreichen. Das heißt, vorher haben sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung zusammengesetzt, haben über den Fall gesprochen. Da wurde dann auch darüber geredet, unter welchen Bedingungen könnte man eventuell bei einem Geständnis auf die und die Freiheitsstrafe und so weiter kommen. Und da hat der Verteidiger gesagt, dass diese Taten als Beschaffungskriminalität zu werten seien. Also hat schon mal so einen kleinen Ausblick darauf gegeben, was da überhaupt dahinter stecken könnte. Und es wird ja auch Sinn ergeben. Also ich meine, warum klaut jemand so Kleinstbeträge? Vielleicht, weil er wirklich alles, was er zu Geld machen kann, braucht.
Beschaffungskriminalität, da stecken ja oft Suchtkrankheiten dahinter. Kam das zur Sprache oder kam so etwas zur Sprache?
Nee, noch nicht. Das war jetzt erstmal Prozessauftakt mit Anklageverlesung und er hat sich kurz zur Tat geäußert und es geht dann soll am 15. April weitergehen und da gibt es dann vielleicht schon Einzelheiten, also ob man weiß, ob da jetzt eine Drogenabhängigkeit vorliegt oder was auch immer.
Er hat sich kurz geäußert. Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, dass er erstmal keine Angaben machen möchte. Okay. Also das kann er ja tun.
Ja, Markus, auch da werden wir dranbleiben. Wir danken euch wieder, dass ihr zugehört habt und würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns auf podcast@fuldaerzeitung.de. Informationen bekommt ihr auf unserer Webseite fuldaerzeitung.de, in der App und in der Printausgabe unserer Zeitung. Tschüss!
Und schließt eure Autos ab. Tschüss!
Auf Zeile. Der Nachrichtenpodcast der Fuldaer Zeitung.